Psychologie fürs Klassenzimmer. Forschung zu Schule und Unterricht, die jede Lehrerin und jeder Lehrer kennen sollte. Ein Podcast mit Benedikt Wisniewski.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 20 von Psychologie fürs Klassenzimmer. Heute geht es einmal mit etwas Biologie los. Genauer gesagt mit dem Verhalten von Erdmännchen in der Kalahari-Wüste. Erdmännchen machen nämlich etwas, was für Tiere sehr außergewöhnlich ist. Sie lehren. Dies wurde 2006 in einem Artikel von Alex Thornton und Catherine McAuliffe in der Zeitschrift Science beschrieben. Deren Studie ergab, dass erwachsene Erdmännchen den jüngeren Tieren verschiedene Fähigkeiten beibringen, unter anderem den Umgang mit Skorpionen. Der Umgang mit Skorpionen ist ja jetzt eher ein Thema, bei dem Entdecken des Lernens recht risikobehaftet ist. Und deshalb töten die erwachsenen Erdmännchen zunächst selbst ein Exemplar, beißen den Giftstachel ab und geben das Tier dann dem jungen Erdmännchen. Nach einiger Zeit legen sie den Jungen dann tote Skorpione mit Stachel vor und im letzten Schritt einen lebenden Skorpion mit Stachel. Durch die schrittweise Anleitung ihrer Jungen tragen sie dazu bei, dass die Kleinen allmählich lernen, sich selbstständig zu schützen und zu überleben. In dem Artikel wird dieses Verhalten als Form sozialen Lernens diskutiert. Erdmännchen wenden dabei offenbar instinktiv ein pädagogisches Prinzip an, das auf den ersten Blick sehr einfach scheint, bei dem es sich auf den zweiten Blick aber um eines der anspruchsvollsten überhaupt handelt.
Worum geht es in dieser Folge?
In dieser Folge geht es nicht um die Erdmännchenstudie, sondern um einen Klassiker der pädagogisch-psychologischen Forschung. Nämlich um die Studie The Role of Tutoring in Problem Solving von David Wood, Jerome Bruner und Gail Ross aus dem Jahr 1976, erschienen im Journal of Child Psychology and Psychiatry. Wie immer ist der Text in der Folgenbeschreibung verlinkt. Wood, Bruner und Ross untersuchten in dieser Studie, inwieweit junge Kinder beim Lösen eines für sie anspruchsvollen Problems von verschiedenen Formen der Anleitung profitieren. Die Studie gilt nicht nur als Klassiker der Lehr-Lern-Forschung, sondern auch als Meilenstein in der Erforschung von Problemlöseprozessen. Bekannt ist die Studie auch deswegen, weil die Autorin und die beiden Autoren in dieser den Begriff des Scaffoldings als Form der Anleitung in den Bildungsdiskurs einführten. Gemeint ist damit die schrittweise Anleitung beim Erlernen komplexer Fertigkeiten. Also das, was im Prinzip auch die Erdmännchen machen.
Warum sind diese Forschungsergebnisse für Lehrerinnen und Lehrer interessant?
Die Studie ist für Lehrerinnen und Lehrer vor allem deshalb interessant, weil sie zum ersten Mal Merkmale effektiver Unterstützung nachweisen konnte, die beim Erlernen neuer Skills, speziell beim Problemlösen, relevant sind. Und damit erste Anhaltspunkte dafür lieferte, wie Problemlöseprozesse durch Lehrende angeleitet werden können und wie Lernende mit unterschiedlichen Voraussetzungen von verschiedenen Formen der Anleitung in unterschiedlichem Maße profitieren. Die Befunde bilden eine Grundlage für das pädagogische Vorgehen zur Unterstützung von Schülerinnen und Schülern beim Lösen komplexer Probleme. Diese Studie konzentriert sich zwar auf kleine Kinder und ihre Problemlösefähigkeiten, hat aber auch weiterreichende Auswirkungen auf den Unterricht im Allgemeinen. Die Studie unterstreicht, wie wichtig es ist, eine Vielzahl von Techniken und Strategien einzusetzen, um den Lernenden beim Aufbau ihrer Fähigkeiten zu helfen. Lehrkräfte können diese Ergebnisse für ihre eigene Unterrichtspraxis nutzen, insbesondere wenn sie mit Schülerinnen und Schülern arbeiten, die mit einem bestimmten Konzept oder einer bestimmten Fähigkeit noch Schwierigkeiten haben. Das hier erstmals beschriebene Prinzip des Scaffoldings spielt in zahlreichen pädagogischen Kontexten eine Rolle und in der Studie wird gezeigt, was hinter diesem Prinzip steckt und zum Teil auch bereits, was bei dessen Anwendung berücksichtigt werden muss.
Was wurde genau erforscht?
Ausgangspunkt dieser Forschungsarbeit waren Überlegungen dazu, dass Menschen Wissen und Fertigkeiten selbst konstruieren, Dass es aber kognitive Mechanismen gibt, die den Austausch kulturellen Wissens und kultureller Fertigkeiten durch Kommunikation zwischen Individuen ermöglichen. Das klingt trivial, aber in den 1970er Jahren wurde Problemlösen noch als komplett individueller Prozess angesehen, während soziales Lernen weitgehend exklusiv als Imitation aufgefasst wurde. In der Studie geht es, ich zitiere aus dem Text, um den Prozess, der Lernende in die Lage versetzt, ein Problem zu lösen, eine Aufgabe auszuführen oder ein Ziel zu erreichen, das er oder sie ohne Hilfe nicht erreichen würde. Zitat Ende. Diesen Prozess bezeichnen die Autoren und die Autorin als Scaffolding, was man mit dem Wort Gerüstbau übersetzen könnte. Beim Scaffolding handelt es sich um eine vorübergehende Unterstützung im Rahmen von Lehr- und Lernprozessen und mit steigender Kompetenz der Lernenden wird das Gerüst sukzessive reduziert. Man spricht dann vom Fading, um schließlich völlig wegzufallen. Das Prinzip ist also, eine Person weiß bereits, wie man das Problem löst und baut ein Gerüst für die Person, die es noch nicht weiß. Das Konzept hat seine Wurzeln in der Theorie des Psychologen Lev Vygotsky und seiner Vorstellung der Zone der proximalen Entwicklung. Vygotskys Theorie besagt, dass das Lernen und die kognitive Entwicklung nicht nur auf das bereits Erreichte beschränkt sind, sondern dass es ein Potenzial gibt, das mit Hilfe einer kompetenten Person erreicht werden kann. Die Theorie unterscheidet zwischen dem aktuellen Entwicklungsstand einer oder eines Lernenden, der alleine erreicht werden kann, und dem höheren Niveau des Denkens oder des Problemlösens, das mit Unterstützung erreicht werden kann. Vygotsky betonte dabei die Bedeutung sozialer Interaktionen und die Rolle erfahrener Personen als Vermittlerinnen und Vermittler bei der Förderung des Lernens und der Entwicklung. Indem Lernende zunächst Unterstützung von außen erhalten und dann allmählich selbstständiger werden, können sie in der Zone der proximalen Entwicklung neue Fähigkeiten entwickeln und sich kognitiv weiterentwickeln. Und nun nach diesen Vorbemerkungen zur Studie selbst. Es geht grundsätzlich darum, wie Kinder auf unterschiedliche Arten von Unterstützung bei einem Problemlöseprozess reagieren. Kindern im Alter zwischen 3 und 5 Jahren wurde die Aufgabe vorgelegt, aus Holzblöcken eine Pyramide aus 21 Teilen zu bauen. Die Holzblöcke konnten mit Loch- und Stiftkombinationen aneinander gesteckt werden. Es handelte sich also im Prinzip um eine Art dreidimensionales Puzzle. Zunächst spielten die Kinder 5 Minuten lang mit den Holzblöcken und erst dann führte die Versuchsleiterin das Zusammenstecken von 2 Blöcken vor. Wenn das Kind dann selbst 2 Blöcke korrekt zusammensetzte, bekam es die Anweisung, baue mehrere wie dieses. Im Folgenden erhielten die Kinder nur dann Unterstützung, wenn die Versuchsleiterin dies für nötig hielt. Der relative Erfolg bei der Aufgabe bestimmte das Verhalten der Versuchsleiterin. Wenn ein Kind die Aufgabe ignorierte und einfach mit den Blöcken spielte, wurde ihm das Zusammenstecken von 2 Blöcken erneut vorgemacht, um es zum Aufnehmen der Aufgabe zu bringen. Wenn das Kind mit der Aufgabe begonnen hatte, aber nicht weiterkam, erhielt es einen verbalen Hinweis. Zum Beispiel, schau dir diese beiden anderen Blöcke an und mache es genauso. Der gesamte Ablauf der Konstruktion wurde videografiert und danach ausgewertet. Es wurde jedes einzelne Ereignis während der Konstruktion, also jedes Zusammenstecken und Auseinandernehmen von Blöcken durch die Kinder erfasst und dabei ebenfalls, welche angeleiteten und unangeleiteten Konstruktionsschritte die Kinder durchführten und welche Hilfestellungen durch die Versuchsleiterin gegeben wurden. Die Hilfestellungen wurden in 3 Kategorien eingeteilt: direkte Unterstützung durch Vormachen, verbales Hinweisen auf einen Fehler und verbale Aufforderung, weitere Blöcke zusammenzusetzen. Die einzelnen Ereignisse wurden durch 2 Beobachter getrennt erfasst und diese stimmten zu 94% in ihrer Beobachtung überein. Man muss vielleicht dazu sagen, dass diese Studie in dieser Form heute wohl nicht mehr in einem renommierten Fachjournal publiziert werden könnte. Die Stichprobe ist zu klein, die Versuchsbedingungen viel zu wenig standardisiert, Es gab keine Kontrollgruppe und Gail Ross war gleichzeitig Studienautorin und Versuchsleiterin. Die Studie ist eine extrem häufig zitierte und hat den Status eines Klassikers weniger aufgrund ihrer methodischen Qualität, sondern deswegen, weil sie ein wichtiges Instruktionsprinzip zum ersten Mal systematisch beschrieb und untersuchte und die Ergebnisse einen Grundstein für weitere Forschung legten.
Was sind die zentralen Ergebnisse?
Wenig erstaunlich ist, dass das Verhältnis von solchen Konstruktionsschritten, die zu einer Annäherung an das vorgegebene Endergebnis führten, im Verhältnis zu fehlerhaften Konstruktionsschritten mit dem Alter der Kinder zunahm. Ältere Kinder waren häufiger in der Lage, passende Blöcke zu identifizieren, ohne diese durch Trial and Error aneinanderzufügen. Die älteren Kinder waren den jeweils jüngeren deutlich überlegen darin, korrekte Konstruktionen zu bauen, aber interessanterweise gab es keinen Unterschied zwischen den drei Altersgruppen bezüglich der Fähigkeit, eine korrekte Konstruktion, also mehrere korrekt zusammengefügte Blöcke, zu erkennen. Und an dieser Stelle kommt in der Studie der berühmte Satz »Comprehension precedes production«. Verständnis geht der eigenen Umsetzung voraus. Dreijährige erkennen, was die richtige Lösung ist, bevor sie sie selbst durch eine Reihe von Operationen herstellen können. Es ist einfacher zu erkennen, welcher Zustand in Bezug auf die Problemstellung richtig aussieht, als Handlungen auszuführen, die diesen Zustand selbst herbeiführen. Die meisten Anleitungen wurden durch die Versuchsleiterin den jüngsten Kindern gegeben. Und hierbei war der Anteil des Vormachens zweimal so hoch wie bei den Vierjährigen und viermal so hoch wie bei den Fünfjährigen. Hauptfunktion der Anleitung war es, die Kinder zu bewegen, vom reinen Spielen mit den Blöcken zum Aufnehmen der Konstruktionsaufgabe überzugehen. Verbale Hilfestellungen kamen am häufigsten bei den Vierjährigen vor, in Form von Erinnerungen daran, was die Aufgabe war und das Hinweisen auf falsch zusammengesetzte Blöcke. Bei den Fünfjährigen reduzierte sich die Gesamtzahl der Anleitungen deutlich und die Hauptfunktion war hier die Prüfung und Bestätigung einzelner Schritte der Konstruktion. Zuletzt wurde untersucht, inwieweit sich die Versuchsleiterin an die vorher festgelegten Regeln der Anleitung gehalten hatte. Dies war am wenigsten bei den Vierjährigen der Fall, bei denen sie mehr Hilfestellung gab, als dies durch die Regeln vorgesehen war.
Was bedeuten die Ergebnisse für Schule und Unterricht?
Zunächst einmal wurde in dieser Studie ja eine 1:1 Tutoring-Situation untersucht, weshalb die Ergebnisse sich nicht unmittelbar auf Unterrichtssituationen mit ganzen Klassen übertragen lassen. Von Bedeutung sind in diesem Fall eher die Erkenntnisse, die die Studie allgemein zum Problemlösen generiert hat und insbesondere dazu, wie Problemlösen grundsätzlich durch Scaffolding angeleitet werden kann. Die Beobachtungen von Wood, Bruner und Ross haben gezeigt, dass die Wirksamkeit von Anleitung bei einem Problemlöseprozess Adaptivität erfordert. Welche Anleitung Lernende benötigen, hängt zum einen vom Problem selbst und zum anderen vom aktuellen Stand der Lernenden in Bezug auf dieses Problem ab. Die Dreijährigen im Versuch benötigten mehr Anleitung und eine andere als Fünfjährige. Sechsjährige hätten für die Pyramidenaufgabe wahrscheinlich kaum oder gar keine Anleitung mehr gebraucht. Dies macht es zu einer extrem anspruchsvollen Aufgabe, den richtigen Grad von Anleitung zu finden. Insbesondere, wenn nicht eine Lernende oder ein Lernender ein Problem lösen soll, sondern eine ganze Klasse. Die Autoren und die Autoren folgern aus ihren Beobachtungen, dass Problemlöseprozesse eine Tiefenstruktur haben, die für Lehrende nicht unmittelbar zugänglich ist. Dies bedeutet, dass Lehrende die Hypothesen, die dem Vorgehen der Lernenden zugrunde liegen, nicht immer erkennen können. Sie müssen zwei Dinge gleichzeitig im Blick haben, die Tiefenstruktur der Aufgabe sowie die aktuelle Vorstellung der Lernenden vom Problem. Lehrerinnen und Lehrer müssen demnach nicht nur das Problem verstehen, sondern auch die Vorstellung der Lernenden von diesem Problem zum aktuellen Zeitpunkt. Eine wesentliche Implikation aus der Studie ist die, dass es für Lernende beim Lösen von Problemen entscheidend ist, das erwünschte Ergebnis, also die Lösung des Problems, im Vorhinein zu verstehen. Zusätzlich besitzt die Studie auch Relevanz in Bezug auf den Erwerb von Skills. Einzelne Skills, die die Kinder beim Zusammenstecken der Holzpyramide benötigen, bauen aufeinander auf. Erst das Verbinden von zwei Blöcken, dann das Erkennen von passenden Blöcken, dann den Aufbau der Pyramide als Ganzes. Die Unterteilung von zu erwerbenden Skills in einzelne Subskills kann im schulischen Kontext besonders für das Thema der Binnendifferenzierung eine wichtige Rolle spielen. Maßnahmen der Binnendifferenzierung basieren in vielen Fällen auf dem Prinzip, Lernenden mit unterschiedlichen Vorkenntnissen oder Vorbedingungen unterschiedlich schwieriges Material zu geben, was dann im Falle der konvergenten Differenzierung zur Unterforderung einiger und im Falle der divergenten Differenzierung zur Überforderung einiger Schülerinnen und Schüler führen kann. Systematische Untersuchungen zur Differenzierung zeigen wohl auch aus diesem Grund eher niedrige Effekte und eine sehr hohe Heterogenität dieser Effekte. Im ungünstigsten, aber in meiner persönlichen Wahrnehmung nicht seltenen Fall, orientieren sich Maßnahmen der Binnendifferenzierung dann auch noch an völlig ungeeigneten Kriterien für die Differenzierung, wie zum Beispiel an vermeintlichen Lerntypen. Differenzierung um der Differenzierung willen, könnte man auch sagen. Scaffolding bedeutet im Gegensatz zu »Du bekommst Material, das zu deinen aktuellen Fähigkeiten oder Vorbedingungen passt« »Du bekommst Anleitung, mit der du auf die nächste Stufe gelangen kannst«. Es kann als Form der Differenzierung aufgefasst werden, die sich der Problemhierarchie des Gegenstandsbereichs anpasst. Jede oder jeder Lernende erhält eine Anleitung, die der Hierarchieebene entspricht, die sie oder er gerade lösen kann, mit dem Ziel, die nächste Stufe zu erreichen. Im Sinne Vygotskys, um in die Zone proximaler Entwicklung zu gelangen. Egal für welches Fach, Unterrichtsplanung kann dann heißen, zu überlegen, auf welche untergeordneten Skills ein komplexer übergeordneter Skill aufbaut und welche Anleitung und Unterstützung jeweils für das Erlernen jeden untergeordneten Skills nötig und hilfreich ist. Und noch ein letzter Punkt. Wenn man im Jahre 2023 über Tutoring spricht, dann darf natürlich ein Aspekt nicht fehlen. Inwieweit kann künstliche Intelligenz Tutoring-Prozesse übernehmen? Wood, Bruner und Ross erwähnten diesen Aspekt sogar, hatten in den 1970er Jahren aber diesbezüglich noch wenig Hoffnung. Heute gibt es Systeme, die zwei Punkte, die in der Studie als wesentlich bezeichnet werden, leisten können. Nämlich gleichzeitig die Spezifika der Aufgabe sowie die aktuelle Vorstellung der einzelnen Lernenden bezüglich der Aufgabe zu berücksichtigen. Einen dritten Punkt, den die Autoren und die Autorin als wesentlich identifizierten, können auch die allerneuesten Systeme eher nicht leisten. Empathie und Geduld.
Gibt es zu dem Thema noch mehr Forschung?
Janneke van der Pol und Kolleginnen entwarfen im Jahr 2010, aufbauend auf der bis dahin verfügbaren Forschung, ein Rahmenmodell zum Scaffolding. Dieses Rahmenmodell enthält drei definierende Komponenten. Die laufende Anpassung der Unterstützung an den aktuellen Stand der Lernenden, das graduelle Zurückfahren der Unterstützung sowie den graduellen Transfer von Verantwortung von den Lehrenden zu den Lernenden. Hannafin, Kolleginnen und Kollegen, identifizierten in den 1990er Jahren vier Formen von Scaffolding: konzeptuelles, metakognitives, prozedurales und strategisches Scaffolding. Konzeptuelles Scaffolding bedeutet, den Lernenden Anleitungen dazu zu geben, worauf sie bei der Lösung eines Problems achten sollen, und bietet spezifische inhaltliche Unterstützung. Beispielsweise im Sinne von Schritt-für-Schritt-Anleitungen, Veranschaulichungen oder Modellierungen. Metakognitives Scaffolding unterstützt metakognitive Prozesse wie Planung, Überwachung oder Bewertung. Prozedurales Scaffolding unterstützt dabei, Ressourcen und Werkzeuge richtig einzusetzen. Und strategisches Scaffolding bietet Anleitungen dazu, wie Lernaufgaben oder Probleme angegangen werden sollten. Eine Meta-Analyse aus dem Jahr 2015 untersuchte den Einfluss von computergestütztem Scaffolding auf kognitive Lernergebnisse in MINT-Fächern. Die Ergebnisse zeigen, dass Scaffolding insgesamt eine hohe Wirksamkeit hat und dass konzeptuelles Scaffolding wirksamer ist als metakognitives. Und damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt. Am Beispiel von Erdmännchen kann man recht gut sehen, dass Anleitung und Instruktion bei manchen Lernprozessen eine entscheidende Rolle spielen können. Wood, Bruner und Ross waren Pioniere bei der Erforschung eines ganz wesentlichen Instruktionsprinzips und deswegen ist ihre Studie eine, die jede Lehrerin und jeder Lehrer kennen sollte.
Vielen Dank für Ihr Interesse an diesem Podcast. Fanden Sie die Forschungsergebnisse hilfreich? Haben Sie Fragen, Anmerkungen oder Einwände? Dann diskutieren Sie mit auf Twitter unter dem Hashtag PFK-Podcast. Bis zum nächsten Mal bei Psychologie fürs Klassenzimmer.